Komm und, Herr, sende du dein Licht jetzt hinein in unsere Herzen, in unsere Gedanken, in unsere Wahrnehmung, Herr, dass wir eins sind mit dir, dass wir hören, wie du uns hören lassen möchtest, dass wir vernehmen, was du, Heiliger Geist, jetzt durch die Predigt und auch durch die weiteren Lieder zu sagen hast. Wir geben uns dir hin, wir öffnen uns dir. Sei willkommen und hab herzlichen Dank dafür, dass du in uns lebst. Amen. Amen. Ich habe ganz liebe Grüße von meiner Frau. Wir waren ja letztes Mal zu zweit hier. Was?
Das Mikro ein bisschen höher.
So, besser? Okay, genau. Und ich habe mir gedacht, ich habe über euch nachgedacht, habe mir gedacht, was predige ich denn da? Und da habe ich angefangen mit dem, was mir das letzte Mal, als wir hier waren, besonders hängen geblieben ist. Es waren zwei Dinge. Völlig subjektiv, klar. Ne? Denn ihr habt wahrscheinlich den Sonntag ganz anders erlebt, ihr habt ganz andere Gedanken gehabt oder so. Das waren meine Sachen. Mir sind zwei Dinge hängen geblieben. Das eine ist, was der Bruder Klaus, hat er mir gerade gesagt, der sitzt da oben. Danke für die Technik an euch beide. Was der, als wir da waren, hier vorne gesagt hat. Der hat nämlich erzählt von einem Flohmarkt, der da gerade an dem Sonntag lief. Und da würden jetzt die ganzen Leute hingehen. Und ich dachte mir so, okay, als ich das hörte, ist der ärgerlich? War das kritisch gemeint, dass die Leute Sonntagmorgens zu einem Flohmarkt gehen? Nee, ja, vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube, der war so ein bisschen traurig darüber, dass die nicht in der Gemeinde sind, sondern dass die da über einen Flohmarkt rennen und sich's da gut gehen lassen. Schöner sonniger Sonntag, so wie heute war das. Da habe ich mir überlegt, mir kam sofort ein Bild. Ich glaube, ich habe es irgendeinem von euch auch gesagt. Was hindert es denn, dass ihr mal sonntags hier zumacht und auf dem Flohmarkt, wenn der ist, einen Stand anbietet, Kaffee kocht und Kuchen backt und die Leute da zum Verweilen einladet, ein paar Tischchen hinsetzen und so, sonst gar nichts. Nicht groß, viel geistliche Gesetze, irgendwas, sondern einfach so. Rausgehen zu den Leuten, da sein. Und vielleicht findet ihr auch was Nettes auf dem Flohmarkt. Ist auch ein Gottesdienst, ne? Einfach sich bekannt machen und einfach rausgehen. Das war das eine, was mir einfiel. Was mir richtig hängen geblieben, habe ich auf der Rückfahrt noch länger nachgedacht, habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Und das Zweite, was mir so im Kopf blieb, als ich nach Hause fuhr, war, Mensch, die haben einen Interimspastor gehabt. Ich habe auch gerade noch mal gelesen, was da so rumgekommen ist. Ist ja anstrengend, wenn der da irgendwelche schwierigen Sachen durchgeht. Man muss sich so reflektieren und nachdenken über das, was die Gemeinde ausgemacht hat bislang. Und dann habe ich gehört, ihr kriegt bald einen Pastor. Super, habe ich mir gedacht. Die sind richtig mutig. Diese Oberhausener sind richtig mutig. Die trauen sich einen anzustellen, kein ganzes Gehalt, aber immerhin, sich da einen zu holen und der was mit ihnen machen soll. Klasse. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Mut, den ihr da habt. Richtig gut. Genau. Ich vermute mal, dass euer Interimspastor, ich weiß gar nicht, wer das war, dass der mit euch eine Frage gestellt hat. Das ist eine Frage, die begleitet mich seit Jahren. Und diese Frage heißt, wenn es die Gemeinde, also jetzt die Gemeinde Oberhausen nicht gäbe, wenn es die Gemeinde nicht gäbe, was würde der Stadt fehlen? Was würde der Stadt fehlen? Würde das einer bemerken? Ich sage das mal mit anderen Worten. Nee, Quatsch, kurz vorher noch. Ich habe studiert am Theologischen Seminar, so hieß das Ding noch damals in Hamburg. Irgendwann ist der ganze Koloss, der ganze Trumps nach Berlin, nach Elstal umgezogen. Dann wurde das schöne Seminar abgerissen. Ich habe nur noch so einen Jubiläumsteller von denen, wurde abgerissen und da haben sie so ein Lidl hingebaut. Und ich war so wütend. Ich war so wütend. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe es nachher mal da besucht, da war da der große Parkplatz, da wo meine Studentenbude war und mein Vorlesungssaal. Parkplatz und dahinter so ein Lidl, ja. Ich habe gedacht, was ist eigentlich von dem theologischen Seminar geblieben? Nichts. Gibt es noch irgendeinen in der Gegend, in den Wohnhäusern, die standen alle noch da, wo die Leute noch irgendwas davon behalten haben? Hat das irgendwie was ausgemacht, dass die nicht mehr da sind? Fehlt irgendwie was, Hamburg Horn? Ich hoffe es, ich weiß es aber nicht. Aber das ist so die Frage, was würde der Stadt Oberhausen fehlen, wenn es euch nicht gäbe? Ich merke das schon gleich, heute Morgen bei den Ankündigungen, letztes Mal auch, ihr seid ganz lieb miteinander, ihr achtet aufeinander, man merkt das an den Grüßen und wie ihr aufeinander Acht gebt und miteinander redet, das ist ganz schön, das ist ganz familiär. Aber was würde der Stadt fehlen, außen? Wie kommt man dann dazu? Diese Frage, was würde der Stadt Oberhausen fehlen, wenn es euch nicht gäbe, ist nichts anderes als die Frage, wozu seid ihr als Gemeinde berufen? Was ist eure Berufung? Habt ihr eine? Die Frage der Berufung ist ja nichts, was ich alle 5 Minuten oder 3-mal im Jahr habe, sondern Berufung kommt immer, wenn was geschieht im Leben. Das kann sein, zum Beispiel eine innere Unruhe. Ich merke, ich spüre, ich fühle vielleicht etwas, das ist nicht so, wie es sein sollte, das Leben. Es kann sein, dass es ein Drama ist, was sehr laut durch die Vordertür in mein Leben hineinprescht und richtig hart ist. Es kann sein, dass die Lebensumstände herausfordernd sind. Und ich glaube, alles das nutzt Gott, um uns zu der Frage zu bringen, in deinem Lebensabschnitt jetzt, liebe Gemeinde Oberhausen, was ist deine Berufung? Wofür bist du da? Wofür und für wen bist du da? Die Frage ist dann so, Herr, was sollen wir eigentlich tun? Was sollen wir eigentlich machen? Das ist ja das Thema Berufung, Neuberufung. Eine langjährige Gemeinde braucht genauso wie ein langjähriger Christ für sich selbst eine Neuberufung. Ich bin gerade für mich in einem Prozess drin, wo ich sehr stark prüfe, was ist meine Neuberufung. Ja? Ich rekalibriere nochmal mein Leben. Ganz, ganz intensiv, ganz tief und in manchem auch ganz schmerzhaft. Neuberufung. Das muss auch eine Gemeinde auch machen. Ich habe euch einen Text mitgebracht zum Thema Berufung von Jesus, weil Jesus gerne Menschen beruft. Und ich glaube, er beruft genauso auch gerne Gemeinden. Das ist hier ein Text, da wird der Petrus berufen. Aber ihr könnt den Petrus gerne mal für euch stehen lassen, denn Berufung läuft bei Jesus eigentlich immer ähnlich. Der geht immer in die Lage des Menschen rein, der Paulus, wie er da auf dem Weg nach Damaskus ist, der Zachäus, wie er auf dem Baum hockt. Ne? Und dann nimmt er die Leute da raus und sagt, hier, guck mal, hier bin ich und jetzt ist dieser gefüllte Augenblick Gottes und jetzt höre, achte auf mich und denke nach und spüre nach, was jetzt dran ist. Und das macht er mit der Geschichte von Petrus. Ich lade euch ein, hört die Geschichte mal, entweder für euch, wenn das wichtig ist, wenn ihr aber denkt, nee, brauche ich im Augenblick nicht, dann hört es mal für euch, da wo ich sage Petrus, hört es mal für euch als Gemeinde. Ja? Okay. Die Geschichte findet sich in Lukas 5 und zwar in den Versen 4 bis 11. Herzlichen Dank. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er 2 Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, Simon Petrus, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Tolle Geschichte, ne? Ich lese sie euch jetzt vor und ich merke, wie tief, wie sehr sie mich berührt. Und ich kann in der Predigt nicht mal ansatzweise das sagen, was da alles drin steckt. Unglaublich. Ich glaube, dass Gott uns immer wieder an so Punkte bringt, wo wir lernen müssen, uns neu von ihm berufen zu lassen. Und dieser Punkt ist nicht dann, wenn wir das erwarten, wenn das sinnvoll zu sein scheint. Wisst ihr, Jesus hätte ja auch zu einem anderen Zeitpunkt kommen können. Zum Beispiel am Abend vorher, bevor die Fischer rausgefahren sind, nachts zu fischen, als sie noch frisch und wach und aufnahmefähig waren und vielleicht noch ein bisschen mit ihm geplaudert hätten. Hat er aber nicht getan. Der hat gewartet, bis sie vom Fischfang zurückkamen, die ganze Nacht über sich Mühe gegeben, alles getan, was sie konnten und keinen Erfolg gehabt. Bin mir sicher, die haben ihr Bestes getan. Ich bin mir sicher, die waren Profis, die wussten, was sie taten. Die haben sicher alles getan, was wichtig war. Und es hat nicht gereicht. Und da kommt Jesus. Warum ist Jesus da gekommen an dem Punkt? Ich glaube, das liegt daran, dass Gott zulässt, dass wir an Punkte kommen, entweder in unserem privaten Leben oder im Gemeindeleben, wo wir spüren, wo wir denken, das geht so nicht weiter, da muss was passieren. Und das Denken kommt meistens nach dem Spüren. Meistens spüren wir Dinge schon lange, bevor wir sie denken. Nur weil es Gefühle sind, Gefühle kann ich ganz leicht zur Seite schieben. Dann kann ich sagen, ach ja, rationalisiere ich ein bisschen, tue ich an die Seite und nehme sie nicht so wahr. Aber eigentlich sind Gefühle wichtig und ich glaube, dass der Heilige Geist durch Gefühle arbeitet. Es ist gut, wenn wir sie wahrnehmen. Ich glaube, dass Jesus auf solche Punkte wartet, weil er uns dann anders bekommt, klarer bekommt. Und was tut er dann? Er geht hin zu Simon Petrus und zeigt ihm: Ich bin ein wunderbarer Herr. Ich bin ein wunderbarer Herr für dich. Und ich bin zutiefst daran interessiert, dass es dir gut geht. Simon Petrus kapiert das am Anfang gar nicht. Der denkt, Jesus will ihn beschämen, ja. Ich habe mich so bemüht, es hat nichts genutzt und jetzt kommt einer mit so einem Wunder und auf einmal ist mein Boot voll und er sagt, ich bin ein sündiger Mensch, Herr, geh weg von mir, der schämt sich. Und Jesus sagt, nee, weißt du was, du brauchst dich nicht zu schämen. Ich weiß, du hast getan, was du tun konntest und ich sehe das und es war gut und es hat nicht gereicht, aber das ist nicht schlimm. Denn ich bin ja da, ich bin jetzt hier, jetzt wo du merkst, es hat nicht gereicht. Und jetzt tue ich das Wunder. Ich sehe deine Mühe, ich sehe deine Erschöpfung, ich sehe, wie du da für deine Familie sorgen willst, dass da was auf dem Tisch ist zu essen. Ich sehe das alles und es reicht nicht und deshalb bin ich jetzt hier. Wahrscheinlich war Simon Petrus sehr erschöpft und wahrscheinlich hat er auch deshalb, hallo, hereinspaziert, wahrscheinlich hat er auch deshalb so, so nervös reagiert, Herr, geh weg von mir, ich bin's nicht wert. Ne? Weil wenn wir erschöpft und müde sind, das macht unsere Nerven dünn. Dünne Nerven, da sieht dann die Welt, bei dünnen Nerven sieht die Welt immer schon sehr, sehr düster aus. Und das übertragen wir jetzt mal. Nehmen wir mal die Gemeinde. Ihr wisst, was ihr alles getan habt. Ihr wisst, was ihr schon alles an Gemeindeleben hinter euch gekriegt habt. Und da wird Jesus kommen und wird sagen, wenn ihr ihn lasst, wird sagen, guck mal, hier bin ich. Und jetzt? Und als Jesus auf Simon Petrus zukommt, da schickt er ihn, etwas völlig Absurdes zu tun. Er sagt, fahr, jetzt ist morgen, fahr raus. Am See Genezareth ist das so, habe ich gelesen, Theologe und so, kann man ja in klugen Kommentaren nachgucken. Die Fische, wenn die Fische gefangen haben, haben sie die nachts gefangen, weil die nachts unterwegs waren. Morgens, da haben die Fischer aufgegeben, weil die sich morgens in der Hitze dann die Fische verstecken. Die kriege ich nicht mehr. Kann ich Netze auswerfen, so viel ich will, funktioniert normalerweise nicht. Und Jesus sagt, ich weiß, das ist absurd, aber bitte fahrt raus und werft das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus. So ein Quatsch, was nur rechts oder links vom Boot ist. Ne? Jesus gibt keine Erfolgsgarantie, er sagt nicht, ich verspreche euch da was, er sagt nur, macht das. Und das ist der Schritt aus der Erschöpfung und aus der Enttäuschung heraus, wo wir sagen, ich spüre da was. Ich spüre, ja, da ist Jesus. Und ich mache das jetzt, auch wenn es absurd und widersinnig erscheint. Ich mache es trotzdem. Das ist, ich wage das. Was haben die gemacht? Der Kopf hat Simon Petrus gesagt, Blödsinn, lohnt sich nicht, mache ich nicht. Das Herz, das Gefühl hat ihm gesagt, ich mache es jetzt trotzdem. Und er hat es über den Verstand wirken lassen. Und der Verstand hat das dann nachvollzogen, hat gesagt, okay, ich entscheide mich, das zu tun. Diese Entscheidung ist dann wieder im Kopf. Ich glaube, dass Gott uns manchmal in innere Kämpfe sendet, wo wir entscheiden müssen. Soll seine Gottesrealität, seine Wahrheit gelten, seine Fakten über unser Leben? Öffnen wir dann die Tür für Gott? Dann brauchen wir, wenn wir das tun wollen, Mut, sehr viel Mut. Und wir brauchen Gehorsam. Wir brauchen den Mut, etwas zu wagen, von dem wir keine Garantie haben, dass es gut läuft. Und wir brauchen Gehorsam, die eigene Angst vor Versagen zu überwinden. Erst kommt der Mut, dann kommt der Gehorsam. Und dann kann das Schauen kommen. In dieser Reihenfolge Mut, Gehorsam, Schauen. Hebräer 11,1 sagt, Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Das heißt, ich übe das aus. Glaube ist, überführt zu werden von Dingen, die man nicht sieht. Ja? Ihr merkt, das ist nicht sehr rational mit dem Bötchen morgens nochmal rausfahren und dann die Netze nochmal rauswerfen. Wie kann ich denn von Dingen überführt werden, die ich nicht sehe? Was heißt denn das überhaupt? Überführt sein heißt biblisch, etwas berührt mich zutiefst. Es berührt mich, es berührt meine Seele. Das heißt, Gott führt mich in seine Realität. Er führt mir seine Wahrheit vor Augen, er offenbart sie mir. Und dann, gerade dann, wenn meine Gefühle, meine Empfindungen, meine Überzeugungen, meine Wünsche vielleicht auf einer ganz anderen Spur sind. Überführen heißt nicht bloß, dass Gott mir einen Spiegel vorsetzt. Meinetwegen auch, ja, du bist so und das sind deine Schwächen und Fehler und da hast du versagt und das war gut und so. Sondern Überführung bedeutet vor allen Dingen auch, was er mir dann zeigt, was dann werden soll. Er zeigt mir seine Verheißung. Und das, um da reinzukommen, muss ich gehorsam sein und es wagen. Das macht Gott immer wieder, wenn wir ihn lassen. Jesus sagt in den Stellen parallel zu Lukas, also wo die Geschichte beschrieben ist bei Matthäus und bei Markus, da steht, Die Zeit ist erfüllt, tut Buße. Das kommt dann daraus. Die Zeit ist erfüllt, tut Buße. Was ist Buße? Buße, Metanoia, das griechische Wort, heißt umdenken. Umdenken und umfühlen. Ja, was anders umdrehen. Das heißt das, nichts anderes. Das ist das Wort. Die Zeit ist erfüllt. Erstens, tut Buße. Zweitens, gucken wir uns kurz an. Die Zeit ist erfüllt heißt nichts anderes als Gott legt diese Zeitpunkte fest. Als aber die Zeit erfüllt war, da kam dann der Engel zu Maria. Ja? Es gibt einen Zeitpunkt, den legt Gott fest. Den können wir nicht bewegen. Das ist seine Sache. Manchmal müssen wir warten. Aber was wir in diesem Warten tun können, ist versuchen, geistesgegenwärtig zu sein für das, was der Heilige Geist sagt. Denn der Heilige Geist möchte in uns sprechen. Er möchte mit uns kommunizieren. Römer 8, 26. Der Heilige Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist so eine Verbindung. Sein Geist und unser Geist miteinander. Ja? Das ist das eine. Und dann redet er mit uns. Wenn die Zeit erfüllt ist, dann spricht er zu uns. Dann redet er, wir waren jetzt das auf die Gemeinde gedeutet, ihr könnt es gerne auf euch selbst nehmen, dann redet er dazu, was mit der Gemeinde werden soll. Und dann heißt es natürlich, klar, wir müssen uns zusammensetzen und noch mal, ihr habt ja bald euren Pastor, zusammen überlegen, zusammen ringen darum, was richtig, was wichtig ist und was alles anders werden soll. Und das wird nicht einfach, denn das wird dann dazu führen, dass ihr wahrscheinlich genauso wie Simon Petrus und seine Freunde rausgehen sollt gegen die Vergeblichkeit und Sachen nochmal ganz anders macht und einfach riskiert. Etwas riskiert, was ihr noch nie riskiert habt. Da kann dann die Angst vor Versagen kommen, die Angst vor Beschämung, die Angst vor, dass man belächelt wird, die Angst davor, dass es zu viel Kraft kostet und so weiter und so fort. Bin mir sicher, dass Simon Petrus auch Angst hatte. Denn er hat ja nachher das andere Boot zur Hilfe gerufen, als er so viel Fische gefangen hat. Vorher haben die geguckt, ja, die saßen da in ihrem zweiten Bötchen, haben gesehen, Simon Petrus fährt wieder raus und wirft die Netze aus. Die haben sich gedacht, der hat sie nicht mehr alle. Was macht der für einen Quatsch? Muss man aushalten, die Angst vor der Beschämung. Also, die Zeit ist erfüllt, sagt Jesus in den Parallelstellen, tut Buße. Tut Buße heißt Metanoia, Nous ist das Denken und unser Fühlen in so einer Einheit zusammen. Wunderbar biblisch, hat das Hebräische übrigens auch, immer zusammen. Das heißt, denkt um und fühlt um. Es ist leichter umzudenken als umzufühlen. Deshalb kann man gerne beim Denken anfangen. Wie mache ich das? Das erste ist, ich lasse das eigene los. Ich sage, zum Beispiel jetzt zur Gemeinde, ich überlege nochmal, gucke nochmal alles, was ich bislang gemacht habe, ob das so gut war. Das hat auch sicher der Interimspastor mit euch gemacht, ne? Wahrscheinlich genau das. Ich gucke mir nochmal alles genau an und dann gucke ich, sehe ich da, was da so kommt. Da vorne habe ich die Zettel gesehen, da hängt das ja, am Infopunkt. Und ich schaue dann nochmal und dann gehe ich den nächsten Schritt. Zurückgucken ist immer gut, aber hat auch seine Grenze und dann geht es nach vorne. Muss es. Es darf nie nur nach hinten gehen. Der erste Schritt ist nach hinten gucken, was war eigentlich. Der zweite Schritt ist, dass wir Gottes Sicht auf uns annehmen, dass wir danach suchen. Was möchte er eigentlich von uns? Und da ist dann die Frage, wozu hat Gott euch hier in der Stadt berufen? Wahrscheinlich nichts, was ihr heute Morgen rauskriegt. Vielleicht auch nicht nächste Woche, auch nicht übernächste Woche. Aber ich bin gespannt, was ihr mit eurem neuen Pastor rauskriegen werdet. Und ist mal mein Appell an euch, vertraut ihm, gebt ihm das Anrecht, euch zu führen, gebt ihm das Anrecht, mit euch in unbekannte Sachen reinzugehen. Gebt ihm das, nicht nur das Recht, euch einen schönen Gottesdienst zu machen, gebt ihm das Recht, euch nach vorne zu führen. Auch wenn ihr schon älter seid. Ist egal. Wenn ihm das Recht nicht gebt, kann er nichts tun. Hätte Simon Petrus das Recht, Jesus das Recht nicht gegeben, ihm zu sagen, fahr noch mal raus, wäre er am Strand sitzen geblieben, ohne Fische. Es ist nicht leicht. Das kostet eine Überwindung. Der Simon Petrus versucht das auch. Der sagt, als Jesus ihm sagt, fahr noch mal raus, sagt er, ach, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und hat nicht funktioniert. Der fängt an zu argumentieren, ne? Warum was nicht geht, total menschlich. Ne? Wir sind immer ganz schnell mit dabei, warum was irgendwie nicht funktioniert. Gar nicht schwer. Geht ruckzuck. Und die Erfahrung gibt uns ja auch immer recht. Wer war denn der Fischer? Nicht Jesus. Simon Petrus war der Fischer. Der hat die Erfahrung. Geht nicht. Und wer kann schon was gegen Erfahrung sagen? Jesus kann das. Der kann es und der kann es tun. Und wenn wir uns sagen, ach, das haben wir haben schon so oft versagt und wir haben so viele Schwächen und wir sind so schwach und das wird nie anders und 20, 30, 40, 50, 100 Jahre Erfahrung, die Macht des Faktischen ist brutal. Und da kann eine Diktatur des Faktischen draus werden. Das Schöne ist, dass Jesus stärker ist. Wenn wir uns schicken lassen. Jesus ist deshalb stärker, aus einem einzigen Grund, weil seine Sicht komplett anders ist. Jesus sieht immer auch, wo wir herkommen, als Einzelne oder als Gemeinde. Er sieht aber vor allen Dingen immer, wozu wir berufen sind. Er hat immer den Blick nach vorne. Und da spielt die Vergangenheit eine gewisse Rolle, aber sie darf nie herrschen. Würde sie herrschen, hätte sich kein Petrus bekehrt, kein Johannes, kein Paulus, kein niemand, wenn nur die Macht des Faktischen herrschen würde. Und in deinem Leben, deinem, meinem Leben, wenn nur das Faktische herrschen würde, hätten wir alle keine Chance. Niemand von uns und keine Gemeinde dieser Welt. Und wenn uns dann aber Gott erwischt und wenn für uns der Punkt kommt, wo die Zeit erfüllt ist, wo wir Buße tun sollen, umdenken sollen, umfühlen sollen, dann kommt der Lernschritt, dann wagen wir etwas Neues und werden mutig. Und dann, wenn wir mutig werden, ist das Tolle, dann erfahren wir auch, wie Jesus eigentlich ist. Ja, wir können unser Glaubensleben damit verbringen, über Gott zu glauben, über Gott zu wissen, aber nur wenn wir diese mutigen Schritte gehen, erfahren wir ihn. Nur dann wird unser Kopfwissen zu Lebenswissen. Dann nur dann wird unser Kopfwissen zu einem Lebenswissen. Und der Simon Petrus macht das. Und als er zurückkommt, und hat die ganzen Fische eingefangen und sie haben wahrscheinlich genug für die nächste Zeit, können verkaufen, haben erstmal Geld, wunderbar. Da hat er natürlich gemerkt, es geht gar nicht um die Fische. Der merkt das. Er ist überführt worden, nicht von Jesus Anklage, sondern er ist überführt worden von Jesu Güte und Freundlichkeit. Er hat es nur noch nicht kapiert. Er sagt noch, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Dabei ist es die Güte, die ihn ruft und die sagt, nee, ab jetzt, lieber Petrus, wirst du Menschenfischer sein. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich wünsche euch, mir auch in meiner Lebenslage, aber euch auch in eurer, eine wunderbare Erfahrung dieser Berufung. Ich fasse jetzt ganz kurz zusammen, ich bin am Ende der Predigt. Was können wir tun? Offen sein, den Heiligen Geist einladen, zu uns zu reden und sagen, Herr, was soll sein? Und wenn ihr spürt, wir werden gesandt, dann das tun, gegen alle Ängste, gegen alle Rationalisierungen, es tun, es wagen, ohne Erfolgsgarantie. Gibt's bei Gott nicht, nie. Und dann lasst ihr euch überraschen von seinem Segen. Ich wünsche euch wunderbare Erfahrungen damit.